Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist weiblich. Name? Ja, die Frage, die man Frauen nicht stellt, ich mache es trotzdem immer wieder. Alter.
Ganz frische 36.
Geburtsort?
Warendorf.
Beruf?
Mutter. Elternzeit. Einige sagen Pause, andere sagen Mehrarbeit. Und ich traue mich noch nicht zu sagen, Autorin.
Okay, kommen wir später drauf. Aber es ist tatsächlich, ich weiß, als die Kinder bei uns ins Leben kamen, finde dieser Begriff Mutter, Vater, das ist schon verrückt, was das auf einmal für insbesondere in den ersten Lebensjahren eine Zeit einnimmt. Das zweite Kind ist dann irgendwie, das läuft dann so nebenbei. Aber das erste Kind fand ich schon abenteuerlich und das hat total viel Zeit gekostet. Insofern ist da schon was dran. Also das ist Vollzeit.
Ja, das ist wohl wahr. Wobei mir immer gesagt wird, ich soll nicht über meine Kinder sprechen, weil die so Anfängerbabys sind tatsächlich. Deswegen schweige und genieße ich einfach und stimme schweigend auch zu.
Okay, so machen wir das. Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Doch, Kinder sind sehr einnehmend. Meine Hobbys sind Spielplatz, Spazierengehen und Kita-Fahrten.
Okay, also es ist dann doch da. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, muss man aber auch nicht haben.
Tatsächlich ein wenig pura vida. Erklären? Oder?
Bitte?
Pura vida. Das heißt, das Leben quasi genießen, wie es ist. Nicht mit denen vergleichen, die mehr haben, sondern denen es schlechter geht. Und ist entstanden durch einen Costa Rica-Urlaub, wo ich die Leute sehr um ihre Lebensweise beneidet habe. Was wieder pura vida widerspricht, weil da geht es auch nicht um Neid, sondern einfach dankbar und glücklich zu sein mit dem, was man hat. Und nicht gucken, was der Nachbar mehr hat, sondern vielleicht, was jemand anders weniger hat und dann mehr wertschätzen, wo man gerade ist.
Das ist ja schon fast gleich der Teaser auf weitere Inhalte unseres Gespräches. Ich finde, dass wir leben ja in einer verrückten Welt, dass wir oft nicht mehr zufrieden sind mit dem, was wir eigentlich wollen, sondern uns daran ausrichten, was weiß ich, dass da irgendjemand mehr hat. Also ich würde noch nicht mal auf das Weniger gucken, sondern einfach, wir sollten einfach mehr bei uns bleiben und sagen, will ich das? Und wenn ich nicht bereit bin, das und das zu machen, um vielleicht das teurere Auto zu haben, ist das okay?
Ja, das stimmt. Es ist zum einen dieses, was der andere hat, möchte ich auch haben, aber auch, was denkt denn die Gesellschaft, was ich haben muss? Also mit Mitte 30, bis vor 2 Jahren war ich kinderlos und dann wird auch Mitte 30, lange Beziehung, keine Kinder, nicht verheiratet. Was ist mit der nicht richtig? Ne? Noch nicht mal ein Eigenheim. Also was hat die gemacht in ihrem Leben bisher? Es ist ja, auch so ein Druck da.
Ja, und ich glaube, wir sollten uns immer wieder befreien und immer schauen, sind wir eigentlich bei uns oder sind wir irgendwo woanders? Weil wir sollten unser eigenes Leben irgendwie leben.
Und vor allem im Auge behalten.
Ja. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Oh Gott, das wahrscheinlich sollte ich, bevor ich den Mund aufmache, nachdenken.
Ja, also oder spontan sehr, raus.
Ja, also sehr, sehr offen, manchmal zu offen vielleicht, redet sehr gerne, manchmal auch zu viel. Oh Gott, da müssen wir jetzt irgendwas rausschneiden später. Die Frage habe ich nicht erwartet.
Ja, dann war es doch schon mal eine gute Frage, würde ich sagen. Ich fand es okay. Also das ist okay. Mich beruhigt das, wenn jemand sagt, er redet zu viel, weil dann muss ich mir für hier die nächsten Zeit keine Gedanken machen und keine Sorgen machen. Also insofern bin ich jetzt
aber
beruhigt.
Aber auch inhaltlich zu viel. Also warum hast du das denn erzählt, Mensch? Oh.
Maren Hartmann ist meine Gesprächspartnerin. Um Bewertungen und Meinungsmache geht es gleich im Gespräch mit Maren Hartmann. Sie ist meine Gesprächspartnerin.
Erzähl mir was über Warendorf.
Warendorf, Stadt des Pferdes, war als Kind total super. Auch wenn ich nicht vom Pferdehof, sondern von einem Hof mit Kühen komme. Es wurde immer langweiliger im Laufe der Zeit und mit 18 bin ich geflüchtet.
Das ist diese Klasse. Ich hab kein Bild, oder doch, ich habe, glaube ich, ein Un- also ich bin in Carmen geboren. Also ich kenne das ist nicht ganz so weit weg, ja. Und ich habe ein Bild von der Region. Das ist, glaube ich, tatsächlich sehr ländlich geprägt, sehr von der Landwirtschaft. Das sieht schon so ein bisschen aus, wie als wenn man in Niedersachsen dann ist, wo irgendwie viele Kühe und lange nichts, ne?
Ja, genau. Also Niedersachsen ist ja quasi nebenan. Also ich glaube, wir brauchen von uns aus eine halbe Stunde nach Niedersachsen. Und ja, grundsätzlich ist es, also ich sage immer Warendorf, weil es die nächstgrößere Stadt ist. Also geboren in Warendorf, aber aufgewachsen. Es gibt ja dann den Moment, wo die Orte es nicht zu einem gelben Ortsschild geschafft haben, sondern grün mit gelben Buchstaben, sogenannte Bauernschaften. Und ich sag mal, ich bin in dieser Bauernschaft groß geworden, der nächst kleinere Ort. Da bin ich dann zur Schule gegangen, der hat genau eine Fußgängerampel. Und zu meiner Zeit gab es damals noch drei Bäcker, ich glaube heute gar keinen mehr. Und Warendorf ist dann die nächstgrößere Kreisstadt, wo man dann hin will, wenn man Lebensmittel braucht.
Das heißt also ein Kind vom Land.
Sehr Land, ja.
Okay. Also ich kannte das mit den Schildern, das habe ich noch nicht gehört, das kannte ich noch nicht. Ich kenne hier zwar auch sehr kleine Dörfer, die haben aber trotzdem noch ein gelbes Schild. Ich muss mir das mal anschauen. Das finde ich spannend. Und das ist halt genau das, was du halt gerade gesagt hast. Das ist natürlich in der Kindheit wahrscheinlich erstmal schick, weil man viele Freiheiten hat und viel draußen sein kann. In der Jugendzeit wird es natürlich schwierig, weil dann möchte man andere Dinge machen.
Ja, und kommt der Bus nicht weg. Der Bus fährt an den Werktagen und am Wochenende, wenn man Glück hat, ein oder zweimal. Und wenn man dann, mit dem Fahrrad, die Radwege sind nicht beleuchtet und im Dunkeln dann abends zurück, ist auch schwierig. Man ist gefangen. Ja, was so vielleicht mein Ausbruch dann relativ früh mit 18 schon zur Folge hatte.
Das heißt aber schon, mit der Schule ging das halt los, dass es irgendeinen Weg rausgab, der irgendwie täglich genommen werden musste.
Ja. Morgens früh zum Bus laufen. Den Nachbarn, die mehrere 10 bis hunderte Meter weg wohnen, hat man sich an der Bushaltestelle getroffen, gegenseitig aufeinander aufgepasst und ist dann zur Schule gefahren.
Warst du eine gute Schülerin?
In welcher Klasse? Also ich glaube, ich
habe... eine gute Gegenfrage. Die merke ich mir. Also es ist eine Standardfrage, mache ich in... Das ist ein Punkt, den lasse ich in keinem Gespräch aus, aber vielleicht auch an meinem persönlichen Trauma liegt.
Okay, also Grundschule habe ich ganz gut geschafft, ging dann zur Realschule, wo ich dann zum Ende hin gemerkt habe, dass es ernst ist und die Noten für den weiteren Weg erst wichtig sind. Also ich habe so das Minimalprinzip angewendet, würde ich sagen. Und dann habe ich Fachabitur gemacht und das habe ich dann mit einer 1 vorne bestanden. Also da, je älter ich wurde, desto mehr wusste ich, dass die Noten besser werden mussten. Gut, jetzt mittlerweile weiß ich, die Noten interessieren keinen mehr. Manchmal ärgere ich mich, aber ich glaube, ich habe das ganz, ganz okay geschafft.
Ich habe sogar noch was ganz anderes später in meinem Berufsleben gelernt, wenn man halt Menschen einstellt oder Teams baut, dass man feststellt, dass nicht immer die Schulbesten die Besten sind.
Dann hätte ich mich wahrscheinlich mit dem Zeugnis meiner 8. Klasse bei dir beworben.
Okay, ja, aber das ist so verrückt, weil man denkt normalerweise, ich sehe ganz oft nicht unbedingt einen Zusammenhang. Das heißt, wenn man in der Schule irgendwie besonders gut war, heißt das nicht, dass man einen Job besonders gut macht.
Ja, ich habe das bei vielen Beispielen, wenn man so Mitschüler anschaut jetzt, die konnten einfach gut lernen. Gut auswendig lernen oder gut irgendwie das Gelernte in die Klausur bringen. Aber das hat wenig mit dem Leben zu tun oft.
Ja, es geht dann manchmal, wir brauchen dann oft im Alltag dann diese lösungsorientierten Geschichten und da muss man mal eine Entscheidung treffen. Und die steht dann halt ganz oft halt nicht in irgendeinem Lehrbuch, sage ich mal, sondern die ist einfach dann etwas, ich muss es entscheiden.
Und die 1 in Mathe hilft mir nicht bei der Steuererklärung.
Na gut, also ich meine, es gibt so 2, 3 grundlegende Dinge. Also ich meine, Dreisatz sollte man halt beherrschen, aber den Rest, den ich da gelernt habe, habe ich nicht mehr gebraucht, muss ich ehrlich zugeben.
Aber ich mache einmal am Wochenende noch eine schöne Kurvendiskussion.
So, nach der Schule hast du gewusst, wo das hingehen soll?
Ich dachte, ich habe gewusst. Ich bin in Hamburg gelandet, habe dort Sport im weitesten Sinne studiert, bin dann nach Essen gezogen, habe dort weiter Sport studiert im Bachelor und habe dann relativ schnell gemerkt, in dem Bereich arbeitet man entweder mit schlechten Arbeitszeiten oder mit schlechtem Gehalt. und bin dann ins Gesundheitswesen gewechselt, betriebliche Gesundheitsmanagement, um genau zu sein. Und dort war ich dann mehrere Jahre, bis ich nochmal langsam gedacht habe, da muss nochmal was anderes her. Habe dann meinen Master in Sales Management gemacht, berufsbegleitend. Und den dann hinterher in einem Wirtschaftsunternehmen, also Privatwirtschaft, umgesetzt als Assistenz der Geschäftsführung und kaufmännische Leitung.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Hartmann. Um Bewertungen im Internet geht es unter anderem heute hier im Gespräch mit Maren Hartmann.
Okay, da war jetzt ganz, ganz viel drin. Nochmal ganz kurz auf den Sport. War das dein Ding?
Ja, doch. Also mit Teamsport groß geworden, dann den Gefallen während des Sportstudiums vor allem auch daran gefunden, wie gut man sich fühlt, wenn man einfach ja fit ist, körperlich fit ist, ausgelastet ist. Es war dann auch total, also eine total schöne Zeit, während des Studiums dann im Fitnessstudio zu arbeiten, weil ich mein Leben 3 Jahre lang in Jogginghosen verbracht habe. Also als es hinterher hieß, ich muss ins Büro, hieß es für mich, ich gehe shoppen und kaufe mir erstmal eine Jeans. Die hatte ich irgendwie nicht. Also vom Outfit, vom Look her, also war total, also die Branche an sich hat mir total gut gefallen. Es war alles so bequem. Ja, aber also insofern dachte ich, ich wusste, wo es hingeht, aber dann hat sich das ja nochmal gewendet.
Ich habe immer einen Respekt vor Menschen, die so nebenbei ein Studium machen, ein Abendstudium oder sonst was machen, weil das ist echt hart, ne? Weil das ist irgendwie so das, weil man ja, muss sich immer wieder noch aufraffen, wenn man eigentlich sagt, es ist Zeit, sich auf die Couch zu setzen, ne?
Ja, weil ich finde, das Wort nebenbei, das klingt ja auch so lapidar. Also ja, ich mache das jetzt nebenbei, aber es ist tatsächlich, es ging gut, aber nebenbei ist auch anders.
Okay.
Ich trinke nebenbei Kaffee, aber
das ist
das Nebenbei, was man dann sich vorstellt.
Ich wollte das auch gar nicht, also ich wollte es eigentlich eher aufwerten, ich wollte es nicht abwerten, weil ich da wirklich hohen Respekt davor habe, weil ich merke, ich habe mir halt viele Sachen Autodidakt in meinem Leben beigebracht und das ist intrinsisch, das ist immer ein bisschen einfacher dann, wenn man etwas lernen will, aber es ist dann schon, es ist anstrengend, wenn man irgendwie, was weiß ich, vielleicht mehr als 8 Stunden sogar gearbeitet hat und sich dann noch 3 Stunden hinsetzt und versucht, neue Inhalte zu lernen und da merkt man halt, wenn man das längere Zeit macht, was man tut, ja.
Es hat geklappt.
Okay. So, und das heißt, wenn ich den Begriff Sales verkaufen höre, das heißt, um was ging es genau?
Man lernt am Ende nicht so wirklich angewendet habe. Also es ist ursprünglich wahrscheinlich in dem Sinne gedacht, so was Unternehmensberater lernen. Ne? Wie kann ich meine Verkäufe steigern? Wie arbeiten Marketing und Verkauf ineinander? Also wie manage ich einfach auch meine Verkäufer und sowohl online als auch offline, grundlegende Sachen. Für mich am Ende war es ja dann auch interessant, wie Online-Verkauf funktioniert, im Sinne von, wo schauen die Leute rauf, was brauchen sie, um eine Kaufentscheidung zu treffen und ja, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann.
Schon in dem spannenden Teil des Online-Bereich, da scheint sich ja heute alles darum zu drehen, ne? Das heißt, und alles, was wir heute machen, ich entdecke mich selbst manchmal, wenn ich noch ich versuche sehr viel noch im stationären Handel zu kaufen. Es gelingt nicht immer, aber ich versuche es trotzdem. Nichtsdestotrotz steht man dann auch im Geschäft immer noch da und guckt dann nochmal das Vergleichsangebot durch oder sucht nochmal. Manche Ketten blocken das mittlerweile, dass man gar keinen Empfang mehr innen drin hat. Ja. Also gehört auch ein bisschen dann zu dem Marketing-Thema. Aber was ist denn da passiert? Ich meine, weil das ist ja irgendwie zu deinem Thema geworden. Was ist da passiert, dass wir ja bei allem eigentlich sofort immer gucken, gibt es da irgendwas?
Ich glaube, das meiste sind zweierlei Sachen. Zum einen der Wille zu sparen. Also online ist ja oft auch die Intention, ich finde da irgendwo ein super gutes Rabattangebot, ich kann sparen, ich gucke mal kurz auf die Preise. Aber auch die Informationsflut, also wenn man jetzt einen Baumarkt nimmt und möchte sich über was informieren, dann hat man da 3 Verkäufer, die sich hinter den Regalen verstecken. Oder wenn man fragend aussieht, laufen sie gefühlt noch schneller weg. Das heißt, das Internet ist natürlich einmal dafür da, um mich zu informieren über die Produktmerkmale, was gibt es vielleicht noch für Alternativen. Ich glaube aber, das Allerwichtigste, wo die Informationen auch herkommen, sind aus den Bewertungen der anderen Leute, die selber Erfahrungen mit Artikeln gemacht haben, mit den Produkten oder auch mit Dienstleistungen. Ich meine, wenn ich jetzt zum Friseur gehe, will ich am Ende sicher sein, dass es gut aussieht. Natürlich verspricht der Friseur mir da das Blaue vom Himmel, aber am Ende interessiert mich vielleicht mehr, was denn die Frau, die vor mir auf dem Stuhl gesessen hat, über den Friseur denkt. Ist sie zufrieden? Sind die Strähnchen hell oder pink oder lila geworden? Und das hat, glaube ich, nochmal ein anderes Gewicht, wenn ich einfach andere Leute frage, die mir dann eine ehrliche Meinung geben, weil sie einfach auch nicht mit dran verdienen.
Jetzt sind wir aber schon wieder bei dem Thema. Das heißt, wir lagern unsere Entscheidung so ein bisschen aus und gucken, was andere denken, ne?
Und genau das war das Problem, was ich am Ende meiner Masterarbeit hatte, dass ich mir echt überlegt habe, wie kann das sein, dass ich die anderen Leute darüber entscheiden lasse, was ich mir hier für einen Fernseher in die Wohnung stelle oder womit ich meinen Kaffee aufbrühe. Also das sind ja von kleinen Anschaffungen bis über, womit fahre ich morgens dann mein Kind in die Kita, Auto nehme ich. Das sind augenscheinlich darüber zu entscheiden, wie ich mein Leben gestalte.
Ich bin das erste Mal über dieses Thema gestolpert. Also ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich irgendwas Unangenehmes, was weiß ich, wie eine Steuererklärung oder Buchhaltung oder sowas machen muss, dann mache ich mir das immer gemütlich und meistens dudelt dann irgendwie irgendein Film nebenbei. Und tatsächlich geht es da auch los. Man guckt nach den Bewertungen, die irgendwie ein Film hat, wenn das dann irgendwie 1000 Leute mit 5 Sternen bewertet haben, dann neigt man dazu, eher mal anzumachen als nicht, bis ich aber festgestellt habe, mein Gott, mir gefällt auch ein Film, der nur 2 Sterne bekommen hat in der durchschnittlichen Bewertung, weil er mich mehr anspricht. Ja. Und wenn ich jetzt nur nach dieser Matrix gegangen wäre, hätte ich den Film nicht entdeckt.
Ja, man wird natürlich vorgefiltert auch, ne? Also 5 Sterne Bewertungen werden mir eher angezeigt. Und ich meine, gerade auch beim Thema Film, es gibt so viele verschiedene Geschmäcker. Und wenn man, ich meine, jetzt nicht mit der Masse schwimmt oder die typischen kommerziellen Filme sich anguckt, die groß laufen, sondern halt eher Nischenthemen hat oder generell gute Filme, die es gar nicht erst schaffen, mir angezeigt zu werden, weil sie zu wenig bewertet werden, weil sie zu wenig gesehen werden, da ist man natürlich sehr eingeschränkt am Ende, wenn man sich tatsächlich nur auf Bewertungen verlässt.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Maren Hartmann. Woher bekommen wir unsere Meinung? Bei vielen Dingen schauen wir heute immer zuerst ins Internet. Das ist Thema hier im Gespräch mit Maren Hartmann.
Dann jetzt gerade zum Beispiel diese Google-Bewertungen, das kenne ich durchaus auch von Menschen, die Geschäfte haben. Das entwickelt sich ja manchmal auch zu einer ganz bösen Waffe.
Ja, es ist ein großes Geschäft geworden, vor allem mit der Erkenntnis, dass die Bewertungen da Power haben, was die Kaufentscheidungen angeht. Und da, wo was dann zu holen ist, da gehen sie rein. Also entweder kaufe ich mir gute Bewertungen oder ich kaufe Bewertungen, um meinen Konkurrenten schlecht zu machen. Also geht in beide Richtungen, traurigerweise. Und dann ist auch die Frage, wie weit kann ich mich noch auf diese Bewertungen verlassen, wenn eventuell viele gefaked sind und haben kleine, familiengeführte Restaurants überhaupt noch eine Chance, wenn die großen Ketten oder großen Anbieter da Budget reinpumpen, um den kleinen Familienbetrieb da in die Seite, in die Enge zu drängen.
Das hattest du gerade, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, wenn ich auf irgendeiner Plattform, dann ist immer der Bestgerankte, der ist immer oben, oder was?
Nicht nur der Bestgerankte, auch mit den meisten Bewertungen. Also das ist wie bei den Social Media, die Sachen, die am meisten geklickt werden, die am meisten bewertet werden, die sind augenscheinlich am interessantesten und da klicken die Leute mehr. Also packe ich die direkt nach oben, damit die kleineren ein bisschen in den Hintergrund gerückt werden.
Na, aus Sicht des Plattformbetreibers natürlich sinnvoll. Er möchte die Leute möglichst lange auf seiner Plattform halten. Also nimmt er die Inhalte, die scheinbar gut funktionieren, nach oben. Algorithmus ganz einfach. Aber führt dann tatsächlich dazu, dass wir vielleicht die interessanten Sachen nicht entdecken.
Zum einen die interessanten Sachen und wenn man irgendwo neu starten möchte, muss man auch erstmal kämpfen, um überhaupt gesehen zu werden. Also ich glaube, dass der Einstieg selbst auch einfach immer schwerer wird. Also vor allem, wenn man bei Null startet, dann muss man auch erstmal da eine Basis schaffen.
Was macht das mit uns, wenn wir jetzt, was weiß ich, bei den großen amerikanischen Riesen auf den Plattformen Produkte sehen? Und ich weiß es gar nicht, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich mich von dem Ranking, lasse ich mich zu einer Kaufentscheidung tatsächlich, wahrscheinlich ja, ne?
Du persönlich?
Nein,
aber die Mehrheit?
Ja, ich überlege jetzt nur, weil das ist ja vielleicht auch etwas, was, und das ist vielleicht das Tückische, weil wir reden jetzt ja ganz bewusst über dieses Thema. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich suche einen neuen Föhn und gucke einfach mal, was gibt es da und von was lasse ich mich dann wirklich verleiten, wenn ich fünf Produkte habe, die gleichen technischen Details haben.
Das ist es auch. Also worin unterscheiden die sich? Am Ende wird mir erstmal, also die Frage ist auch, wie lange möchte ich nach diesem Föhn suchen? Ich möchte mal kurz eben schnell, bevor die Werbung vorbei ist, den Föhn gekauft haben. Dann gucke ich ganz am Anfang, das sind die ersten drei, die mit den meisten Bewertungen, die auch schon am meisten gekauft wurden. Gucke dann lustigerweise, kaufe ich auch eher, wenn er 4,7 Sterne hat, als wenn er 5 Sterne hat. Dann ist der schnell gekauft. Wenn ich jetzt sage, ich möchte da viel investieren in einen Föhn, der entsprechende Marke auch hat, vielleicht dann auch nicht nur 20 Euro und morgen im Briefkasten ist, dann gucke ich halt ein bisschen länger, dann kann ich mir auch in Bewertungen verlieren und dann entscheidet zum einen vielleicht auch das Unternehmen, was dafür investiert hat, dass dieser Föhn mir schnell angezeigt wird, gut präsentiert wird, dann vielleicht habe ich den einen oder anderen Influencer für Haarstyling, der mir dann auch nochmal versichert mit dem kleinen Kennzeichnungshinweis Werbung, dass aber trotzdem dieser Föhn, obwohl er dafür Geld bekommt, der einzig wahre ist und in mein Badezimmer muss. Es ist schwierig, sich von all diesen Faktoren nicht leiten zu lassen, weil das Internet ist quasi darauf ausgerichtet, für uns die Entscheidungen zu treffen.
Da kommt jetzt noch ein anderes Feld mit rein. Da kommt nämlich auch etwas, was wirklich bei uns in der Gesellschaft fehlt. Das ist diese Medienkompetenz. Wenn ich täglich sehe, was an Sachen geteilt wird in Social Media, die man einfach, also man braucht eigentlich nur einen ganz kritischen Blick drauf und weiß, das ist nicht wahr oder kann nicht wahr sein oder zumindest mal bedenklich und wird aber trotzdem geteilt. Das heißt, ich glaube, da fehlt uns wirklich eine ganz gehörige Portion an Medienkompetenz. Und du hast gerade was Schönes gesagt. Das heißt, wir wissen aber schon, wenn ein Produkt nur 5 Sterne hat, dass es wahrscheinlich auch nicht stimmt, ne?
Ja, das ist so ein bisschen, also so ein kleines psychologisches Modell, was dahinter steckt. Nämlich, es ist einfach gesagt, es ist zu gut, um wahr zu sein. Also nicht unbedingt, dass ich weiß, dass diese 5 Sterne gekauft oder gefaked sind, sondern dass ich sage, ja, tatsächlich zu gut, um wahr zu sein. Und 4,7 erscheint mir irgendwie realistischer. Das passiert auch gar nicht, dass man da bewusst drüber nachdenkt. Aber also ich habe das selber bei mir dann, während ich dann dafür recherchiert habe, habe ich dann selber bei mir gemerkt, das ist bei mir das Phänomen bei, darf ich Markennamen sagen?
Ja, klar.
Bei Lieferando.
Okay.
Oder sonst nennen wir es einem großen Essenslieferanten. Nein.
Auch an dieser Stelle hebel ich das mal wieder auf, weil wir das so oft in Medien hören. Natürlich kann ich in einem Kontext, wenn ich was erklären muss, immer auch einen Markennamen sagen. Ja. Und ich muss jetzt auch nicht alle anderen, um es noch schlimmer dann zu machen, alle anderen aufzählen. Ja, das ist nicht notwendig. Okay. Das ist jetzt dein Beispiel und das ist okay.
Ja. Okay, also auf jeden Fall bei Lieferando habe ich immer gemerkt, 5 Sterne, vielleicht auch wenig Bewertungen, wird noch schön gekennzeichnet mit dem Hinweis neu. Da denke ich mir, okay, kann ja gar nicht sein, dass jetzt ein neues Restaurant ausschließlich 5 Sterne hat. Nehme ich lieber den mit den mehreren tausend Bewertungen, hat aber nur 4,7, 4,5 Sterne. Und man denkt da gar nicht bewusst drüber nach. Es passiert einfach so. Und das ist bei ganz vielen Fällen, wenn man sich dann hinterher da mit dem Thema befasst, was da im Internet passiert, was mit mir passiert. Wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, was da genau im Kopf vor sich geht, dann hilft es auf jeden Fall mal 3 Schritte zurückzugehen und zu gucken, was passiert da gerade mit mir?
Ja. Ja, wobei natürlich, ich sag mal, diese 5 Sterne sind tatsächlich bei dem Beispiel, das du gesagt hast, ein Restaurant ist neu, hat vielleicht 5 Bewertungen, hat 5-mal gut gepunktet. Ich weiß auch gar nicht, wer, also wahrscheinlich bewerten eher auch Menschen, die zufrieden sind und Menschen, die gar nicht zufrieden sind. So mittendrin wahrscheinlich bewertet man gar nicht, ist halt okay, ne?
Das stimmt. Das ist tatsächlich auch ein Problem, weil selbst wenn das Essen gut schmeckt, dann sitze ich ja nicht da und schreibe eine Bewertung. Ich bin dann satt, lehne mich zurück. Aber wenn das Essen außergewöhnlich gut war, dann denke ich mir, boah, der verdient jetzt aber eine gute Bewertung. Also das heißt, es muss entweder außergewöhnlich gut sein oder es muss so miserabel sein, dann haue ich nochmal eher in die Tasten und schreibe dem eine schlechte Bewertung. Und so neutrale Stimmen, das, was mich dann tatsächlich als diejenige, die Hunger hat, interessiert, ne? Ist das Essen einfach Portionen gut genug, um satt zu werden? Kriegt man so gut runter? Die Stimmen, die bleiben meistens aus.
Ja, also es fehlt eigentlich, ich sage mal so, dieser ganze wichtige Mittelblock, ne?
Ja, ein Aufruf an die Leute.
Naja, die Frage, ich hätte ja sogar noch ganz, ganz andere Vorschläge. Also ich würde immer, bevor ich jemanden eine negative Bewertung öffentlich gebe, wir können ja auch mal über Datenschutz reden, ob das auch dahin gehört, ja, muss ich überall allen mitteilen, was ich mache? Also das ist ja auch eine Frage. Aber ich könnte, gut, kann man nicht mit Klarnamen machen, okay, wäre noch eine Lösung. Aber wenn ich nicht zufrieden bin, mache ich eigentlich immer genau das. Ich spreche denjenigen, bei dem ich etwas bekommen habe, mit dem ich nicht zufrieden bin, direkt an. Weil das sind ja zwei Dinge. Erstens werde ich meinen Unmut los und vielleicht bringt's was.
Das wäre die sinnvollere Variante, vor allem auch mit dem Punkt, bringt das was? Ich glaube, dass aber viele gar nicht unbedingt Bewertungen schreiben, um eine Verbesserung zu erzielen oder um einen Mehrwert direkt an den Anbieter zu geben, sondern eher zum einen vielleicht andere davor zu warnen oder natürlich auch weiter zu empfehlen, wenn man eine gute Erfahrung gemacht hat. Dann ist das halt auch oft ein Ventil, um einfach nur meinen Frust oder meiner Freude Ausdruck zu verleihen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, warum ich bewerte. Wobei man auch sagen muss, grundsätzlich lesen viele, viele, viele Leute die Bewertungen, aber tatsächlich schreiben tun nur ein Bruchteil der Leute. Also es sind wenige Leute, die generell überhaupt Bewertungen schreiben, viele, die davon zehren.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Hartmann. Ich frage dann mal das Internet. Das ist das Thema von Maren Hartmann. Sie schreibt darüber, wie wir beeinflusst werden durch Bewertungen, durch Postings. Und das ist Thema hier im Gespräch mit ihr. Und wir waren gerade bei dem ganz großen Thema der Bewertungen.
Also ich mache das immer nach Aufforderung. Das gibt es manchmal, wenn ich kriege dann irgendeine Mail oder hat gerade irgendwie so eine Knalltüte mich bei Google negativ bewertet, kannst du bitte mal. Und wenn das jemand ist, mit dem ich halt, also ja, daran sieht man doch, wie das System funktioniert. Und wenn ich, das ist jemand, den ich gut kenne, dem ich vertraue, dann mache ich das in diesem Fall halt auch.
Ja, das stimmt. Es gibt ja auch die Unternehmen, die da mittlerweile so ein bisschen das Modell danach ausrichten, Bewertungen zu bekommen. Also große Kleidungshersteller, die dir online die Ware zuschicken, haben dann 3 bis 4 Postkarten mit im Paket, mit hier kriegst du Rabatt,
jetzt
wenn
aber,
du mich bewertest.
Jetzt aber, genau.
Und dann 3 Tage später eine E-Mail, wieso hast du noch nicht? Also die merken auch auf jeden Fall, wie wichtig Bewertungen für die sind, um zu überleben und auch, dass nicht nur gute Bewertungen, sondern auch viele Bewertungen wichtig sind.
So, wir hatten vorhin ganz kurz über die Schulzeit gesprochen und ich glaube, bei dir war es die 8., bei mir war es die 7. Klasse, die, sage ich mal, etwas nicht so perfekt lief. Und jetzt haben wir immer diese 5 Sterne. Das ist ja verrückt, weil vom Schulnotenprinzip ist es ja eher eigentlich schlecht, ne?
Richtig, da war die 5 nicht so pralle.
Ja.
Ja, es gibt tatsächlich, das hat mich auch dann zwischendurch interessiert, aber ich habe nichts gefunden, wann diese 5 Sterne
und warum 5?
Entstanden sind und warum es 5 sind. Genau, es gibt natürlich das amerikanische System, da gibt es, glaube ich, dann A bis F, also Schulnoten, wo aber auch da F, also jetzt das Schlimmste ist, das Schlechteste oder mit am meisten Potenzial bietet noch, um das so gut zu formulieren.
Okay.
Aber es ist tatsächlich verrückt, dass jetzt nicht quasi der eine große Stern das Beste ist, sondern man die 5 braucht, die man in der Schule vermeiden wollte.
Ist verrückt. Wie bist du an dieses Thema gekommen? Das heißt, das ist ja irgendwie, das ist so ein Alltagsding. Man sieht es einfach, es ist da. Und du hast dich ja wirklich jetzt so intensiv damit befasst und was da hintergründig halt auch passiert. Aber erstmal könnte man ja drüber hinweggehen, ne? Sind halt Bewertungen.
Ja, es war tatsächlich, wir müssen in der Zeit ein wenig zurückreisen zum Masterstudium, zu meiner Masterarbeit, die den Schwerpunkt hatte, wie Amazon-Bewertungen unser Kaufverhalten beeinflussen. Beziehungsweise wie die Amazon-Rezension gestaltet sein muss, damit sie mich beeinflusst, um das mal vereinfacht auszudrücken. Am Ende ist es aber so, dass weder ich noch irgendjemand anderes diese Masterthesis nochmal lesen möchte, sei denn als Schlafmittel vielleicht. Da geht es halt viel um Statistik und grob 2 Millionen Amazon-Bewertungen, die man sich angeschaut hat in ihren Merkmalen und dann geguckt hat, was genau macht das mit mir? Fand ich die jetzt hilfreich oder nicht? Und das Thema an sich fand ich aber viel zu wichtig, als dass man das jetzt in so einer Thesis im Schrank verstauben lässt. Und damals habe ich mir gesagt, wenn ich irgendwann mit Kindern zu Hause sitze und viel Zeit habe, damals dachte ich ja noch naiverweise, mit Kindern hat man viel Zeit zu Hause, dann schreibe ich darüber ein Buch, was die Leute auch lesen wollen. Also etwas unterhaltsamer, mit ein bisschen Witz, mit Anekdoten aus dem Alltag, wo man sich selber erwischt oder sich selber wiedererkennt, wo ich mich von den Meinungen anderer leiten lasse. Seitdem ist quasi mein kleines Notizbuch mit mir gereist und immer wenn ich dann gemerkt habe, oh, hier ist gerade wieder der Schwerpunkt nicht auf das, was ich möchte, sondern ich suche, was andere wollen und gucke mal danach, immer im Notizbuch gelandet und ja, mit der ersten Elternzeit wurde das dann in ein Buch verwandelt.
Ich finde es sehr spannend, dass dieses Thema tatsächlich dann 200 Seiten füllt. Es geht halt wirklich um mehr. Du hast jetzt gerade schon das Beispiel Amazon gebracht. Das heißt, dieser Bereich der Bewertungen, wie viele Sterne vergeben sind, was da drunter steht, führt dann tatsächlich zu Kaufentscheidungen.
Ja. Oder halt nicht, genau. Es zeigt mir vor allem auch diese unter den Rezensionen kann ich ja dann angeben, war diese Information hilfreich für mich. Auch das, was macht diese Bewertung für mich hilfreich und was nicht, das ist nicht unbedingt der Inhalt, der drin steht, sondern auch dieser kleine Hinweis, verifizierter Kauf. Also ich vertraue dieser Bewertung, weil durch dieses Badge verifizierter Kauf, ich weiß, ey, der hat das wirklich auch bekommen und wirklich gekauft und wirklich Geld ausgegeben. Und dann wird er mir schon die Wahrheit sagen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Hartmann. Wir lassen uns heute sehr stark lenken, sei es auf Streamingdiensten, dass wir uns die Bewertungen anschauen, wie viele Bewertungen hat ein Titel und wie viele davon sind gut. Und so ist das natürlich auch im täglichen Einkauf im Internet bei den großen amerikanischen Plattformen. Das ist gerade Thema im Gespräch mit Maren Hartmann.
Ich weiß, ich habe mal eine Reportage gesehen, dass also gerade auch in dem Amazon, in diesem Universum halt auch tatsächlich viel, viel gemogelt wurde. Das heißt, da gab es auch Agenturen, die irgendwie dann Menschen beauftragt haben, das zu kaufen und dann den Betrag, sobald man das eingereicht hat, mit einer Provision, wenn das ordentlich bewertet war, wieder zurückerstattet. Das heißt, alle Systeme haben auch die Gefahr, dass sie massiv manipuliert werden.
Ja, es war damals, also 2018 auch schon so, ist jetzt aber auch schon fast 10 Jahre her. Es ist sicherlich mehr geworden, vor allem auch durch KI, da ist es ja noch mal leichter, irgendwie sich Bewertungen schreiben zu lassen. Aber grundsätzlich besteht immer die Gefahr, dass das, was ich da lese, nicht wirklich authentisch ist.
Okay, das heißt, bei KI hat man ja vielleicht noch die Chance, weil da gibt es ja mittlerweile auch Tools oder Buzzwords, mit denen man das sieht, aber das mache ich natürlich bei einer Produktrecherche eigentlich nicht. Ne? Das heißt, da gucke ich ja nur oberflächlich drauf und sage, okay, das und dann treffe ich die Entscheidung. Das ist ja oft auch ein Prozess, der gar nicht lange dauert.
Genau, vor allem, wenn wir wieder beim Beispiel Föhn sind, den ich mal eben schnell vor dem nächsten Werbeblock bestellen möchte, dann gehe ich jetzt natürlich nicht auf die Bewertungen und gebe die Bewertung dann auf einer anderen Seite ein, um zu gucken, ist die echt oder ist die nicht echt. Da geht es halt schnell. Also es ist halt für meine Entscheidung ist es die Abkürzung zu sehen, das sind viele Bewertungen, das ist der Durchschnitt der Sterne und viele Menschen werden schon nicht lügen.
Was machen, also ich meine, wenn man das Thema so Bewertungen machen. Das ist ja letztendlich jeder, der von uns in Social Media unterwegs ist, ist ja auch schon dieses Haschen nach Bewertung, ne? Das heißt, ich schreibe was und wie viele Likes kommen unter meinen Beitrag?
Ja, und jeder Like gibt mir natürlich einen kleinen Kick, weil weil das, was ich geteilt habe, ist interessant. Also interessiert die Leute, kriegt jetzt eine Unmenge an Likes. Mensch, ich habe doch ein richtig cooles Frühstück. Und diese Bestätigung der Leute, die ich dafür bekomme, die sorgt natürlich für ein gutes Gefühl.
Jetzt sind wir doch bei dem Punkt. Also schönes Beispiel, Avocado-Toast. Normalerweise, wenn ich diesen Avocado-Toast gerne esse und ihn mir mache, dann sollte mir das doch schon genug sein. Was ist das? Was ist da mit uns nicht in Ordnung? Und ich gehöre hier und da auch dazu. Was ist mit uns nicht in Ordnung, dass wir das teilen und dann tatsächlich eine Bewertung auch noch geben?
Ja, das ist tatsächlich die Sucht nach diesem guten Gefühl, Bestätigung zu bekommen für mein Lebensstil sozusagen. Es ist dieses, ich werde von anderen gemocht. Ich sehe das an den Likes, die ich bekomme. Ja, und es gibt immer so einen kleinen Dopaminkick. Das heißt, wie beim Glücksspiel auch, ich habe auf einmal so ein aufregendes, gutes, kribbelndes Gefühl. Ich kann es kaum erwarten, nochmal den Beitrag irgendwie zu aktualisieren, zu gucken, ob nochmal Likes dazugekommen sind. Ja, es ist tatsächlich einem guten Gefühl.
Ich hatte mal in einem Gespräch, das funktioniert tatsächlich, ist aber auf Dauer nicht durchhaltbar, weil es nicht so schön ist. Es wird deutlich unattraktiver, wenn du deinen Bildschirm auf Schwarz-Weiß stellst. Weil die roten Anzeichen, wie viele gerade eine Nachricht gelesen haben, geht drastisch in der Wahrnehmung runter. Ja. Also das funktioniert, aber es macht halt auch keinen Spaß, ne, wenn man weiß, was das Gerät alles kann und wie schön das aussieht. Und dann tatsächlich, dass du nicht dieses, ich muss jetzt mal sofort gucken, der ist dann tatsächlich weg. Also der spielt eine große Rolle.
Ja. Ja, das ist erschreckend und es startet ja auch nicht direkt damit. Also es ist so ein Sog, der einen reinzieht. Also es ist vielleicht am Anfang auch nur die Neugier. Was ist das für eine Plattform? Was passiert da? Komm, ich poste mal was und dann kommen die ersten Beiträge mit 3-4 Likes, auch vielleicht die Nachbarin, die alte Schulfreundin. Und dann passiert genau das, dass ich mir dann angucke, was macht denn die alte Schulfreundin, die ich jetzt 10 Jahre nicht mehr gesehen habe? Da war sie auf Bali und dann hat sie da ihren Avocado-Toast in der Hand. Und dann kommt genau das Gefühl, wovon wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ich orientiere mich auf einmal, was der andere mehr hat und ich nicht habe. Und vor allem, wenn ich sehe, dass mein Beitrag jetzt von 3 geliked wurden, was total toll ist, hat aber trotzdem die alte Schulkameradin 500 Likes. Und dann kommt das gefährliche FOMO, also das Fear of Missing, verpasse hier was. Ich sitze hier auf meiner Couch und gucke die neueste Staffel von irgendwas, währenddessen meine alte Schulfreundin an den Stränden der Welt herspaziert. Und ja, da kommt dann halt dieses Gefühl, ich muss da vielleicht mithalten oder ich muss da hinterher. Und wenn ich das nicht schaffe, dann inszeniere ich mich da einfach bei Social Media. Und sehe, es werden immer mehr Likes, je toller mein Leben zu sein scheint.
Ich halte jetzt dagegen, wenn ich nicht nach Bali will, dann sollte mich das nicht tangieren. Ansonsten muss ich gucken, dass ich vielleicht nach Bali komme, ja? Also das wäre für mich jetzt der Umgang damit. Aber wenn ich nicht nach Bali will, würde mich das nicht tangieren, würde mich freuen. Ach guck, hat sie hoffentlich viel Spaß. Das wäre jetzt mein Gedanke dabei.
Ja, und so unterschiedlich sind die Leute, ne? Also die einen, die dann, das ist halt das, wo ich dann auch versuche, immer mehr hinzukommen. Ich gucke jetzt nicht, wo ist die, wo ich nicht bin, sondern ich bin total zufrieden da, wo ich gerade bin, weil es gibt Leute, denen geht es halt auch deutlich schlechter. Und das ist diese Gefahr, ich gucke immer nur auf die, denen es besser geht. Und klar, man sollte immer bei sich bleiben, auf sich schauen. Und wenn man sich aber dennoch mal irgendwie ertappt fühlt zu sehen, mir fehlt was, dann hilft es manchmal zu gucken auf die, die noch weniger haben.
Naja, es ist eine gewisse Logik, weil natürlich, wenn es mir besser geht, habe ich natürlich auch mehr Gelegenheit, irgendwelche Dinge zu inszenieren. Mhm. Ja. Und kann somit bessere Bilder produzieren.
Richtig. Und das ist der Strudel, in den wir reingesogen werden, wenn wir ins Handy schauen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Hartmann. Ich frage mal kurz das Internet, wie Bewertungen, Trends und Meinungen unser Denken lenken. Das ist das aktuelle Buch von Maren Hartmann. Sie ist meine Gesprächspartnerin.
Und heute müssen wir halt noch aufpassen, ob das überhaupt echt ist, was ich da sehe. Ne? Das ist ja der nächste Punkt, weil wir leben ja in einer Zeit, in der insbesondere in Videos und Bild in künstlicher Intelligenz Dinge entstehen. Und ganz schnell habe ich mich selbst in eine Szene reingemacht, in der ich gar nicht war.
Ja, das ist, das wird immer mehr und ich glaube auch immer gefährlicher und ist ein total großes Thema, was am Ende ein eigenes Buch verdient. Zwinker-Smiley.
Ja, ich frage mal kurz das Internet. Lass uns gerade mal, für wen ist denn das Buch? Das heißt, ich meine, da muss man ja zumindest schon mal so ein bisschen den Willen haben, sich auch, ja, vielleicht auch wieder so ein bisschen autonom zu werden, wieder zu sagen, hey, pass mal auf, ich möchte mich so, wir werden alle täglich manipuliert, aber ich möchte mich so wenig manipulieren lassen wie möglich, ne?
Ja, oder ich möchte mir zumindest bewusst sein, dass ich gerade manipuliert werde, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich habe das Buch extra so geschrieben, dass es kein Fachbuch ist. Also es ist jetzt nicht mit Fachbegriffen übersät. Es soll Spaß machen zu lesen. Ich möchte die Leute zum Schmunzeln bringen, wenn sie es lesen. Einmal, weil sie sich vielleicht ein bisschen ertappt fühlen und ähnliche Situationen kennen, aber auch, weil es einfach auch ein paar Kleinigkeiten gibt, die ich machen kann, um da leichter rauszufinden. Und am Ende ist das Buch für alle, die den Satz, ich frage mal kurz das Internet, schon mal gesagt oder gedacht haben.
Ja, also ich sehe das tatsächlich, ich höre das oft, ich höre auch oft heute den Satz, ich frage dann mal die KI. Also das ist so wahrscheinlich ja. der nächste Satz, ja. Aber ist ja letztendlich das gleiche Prinzip, was dahinter steckt. Mhm. Und ich sehe das so ein bisschen als einen Appell, doch wieder so diesen eigenen gesunden Menschenverstand anzuwenden und auch sich selbst häufiger mal zu vertrauen.
Ja, sich selbst vertrauen und vor allem auch die Verantwortung nicht abzugeben. Weil am Ende entscheide trotzdem ich selber, was ich kaufe, was ich mir angucke, wo ich essen gehe. Und ich kann am Ende dann niemandem die Schuld dafür geben, außer mir selbst. Also sollte ich zumindest, bevor ich eine Entscheidung treffe, oder mir eine Meinung bilde, so gut informiert sein, dass ich selber diese entschieden habe und nicht blind dem Internet vertraue.
Bewertest du im Internet?
Nein.
Okay.
Ich nehme es mir vor, ich müsste auch lange überlegen, ob ich das schon mal gemacht habe oder wann. Aber ich gehöre tatsächlich, was das angeht, zu der Mehrheit, die nicht bewertet.
Ich hatte mich schon geoutet, ich mache es auf Anforderung tatsächlich.
Ja.
Dann mache ich es, wenn ich wirklich gebeten werde. Aber ich glaube, dass ich das auch noch nie aus eigener Motivation gemacht habe, weil ich tendiere auch wirklich dazu, also gut, jetzt natürlich, was weiß ich, wenn du einen Föhn bestellst, sagst du nicht, das war jetzt toll. Das ist, ich glaube, aber wenn du in der Gastronomie warst und das war gut, dann finde ich, darf man auch sagen, dass es gut war. Und wenn irgendwas nicht stimmt, finde ich, kann man auch nett und freundlich sagen, das und das hat mich gestört, weil ich sehe das dann immer so, also mein Anreiz wäre dann, wenn mir jemand Kritik sagt an dem, was ich mache, dann denke ich drüber nach, ist es mein Verschulden, kann ich was verbessern? Und diese Chance, finde ich, ist fair, wenn man die jemandem gibt.
Also ich bin da auch eher das Team, ich spreche die Leute direkt an, ob es jetzt das Essen ist, was nicht geschmeckt hat oder die Frisur, die beim Friseur nicht toll war, weil nur dann kann es nochmal nachgebessert werden oder generell zu einer Verbesserung führen. Vielleicht sollte ich mir das als Vorsatz nehmen, auch mal mehr Bewertungen zu schreiben.
Mir fällt aber gerade noch ein Ding ein, das ist etwas, das gab es früher schon in Internetforen. Das heißt, wenn man irgendwie eine Lösung für ein Problem sucht, dann findet man oft also ausführlich das Problem geschildert von jemandem, der um Hilfe bittet. Und dann findet man 20 Einträge darunter, die sich mit der Rechtschreibung beschäftigen, mit irgendwelchen Nichtigkeiten. Und das ist mir tatsächlich bei Bewertungen auch schon aufgefallen, dass Leute dann sowas reinschreiben wie ein schönes Gerät, aber ich kann nur 3 Punkte geben, weil die Batterien waren nicht dabei. Guckst du oben im Produkt, steht aber ganz klar, Batterien werden nicht mitgeliefert.
Ja. Ja, das Hotel war total super, aber es hat geregnet. 4 Sterne.
Es kann doch das Hotel nichts dafür, ne?
Ja, aber erschreckenderweise kommt sowas häufig vor. Also ich bewerte dann tatsächlich nicht das, was der Anbieter beeinflussen kann, sondern ich bewerte das, was mich emotional aufgeregt hat, ob positiv oder negativ. Und das muss dann raus.
Okay, und das fließt dann in das Ergebnis ein und
Das fließt in das Ergebnis ein und deshalb ist es umso wichtiger zu erkennen, welche Bewertungen helfen mir, welche sollte ich lesen und sich vor allem vor dem Kauf zu überlegen, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig? Beim Urlaub möchte ich ein schönes Hotelzimmer oder möchte ich Strandnähe oder möchte ich, dass der Skiverleih 24/7 geöffnet hat? Und wichtig wäre dann, dass ich mir halt auch die Bewertungen anschaue, die das, was ich haben möchte, beurteilen und nicht das, was mich gar nicht interessiert.
Ja, so einfach ist das, ne? Das heißt also bei sich bleiben, ja? Genau. Wann fragst du das Internet?
Viel zu häufig. Und ich muss sagen, traurigerweise, oder was heißt traurigerweise? Ich weiß gar nicht, ob es traurig ist. Mit kleinen Kindern zu Hause, die dann mal Fieber haben, frage ich das Internet, oh Gott, ab wann muss ich zum Arzt? Warum hat er Fieber? Warum hat er da einen roten Punkt? Also man merkt schon, das Internet kann helfen, Sicherheit zu geben, dass man sagt, gut, das ist jetzt noch gar keine erhöhte Temperatur, entspann dich mal, Mutti. Also ich frage tatsächlich das Internet häufig auch bei Kinderthemen, seitdem sie da sind, wo sich der Kreis wieder schließt, wie einnehmend diese Kinder sind. Ich merke, während wir sprechen, doch einnehmender, als ich mir eingestehen möchte oder als mir bewusst war.
Naja, es hat ja auch tatsächlich einen ganz großen Vorteil, weil man kriegt sehr schnell gute Informationen, man kann sie eigentlich auch sehr schnell einkreisen, aber das ist jetzt auch ein schönes Beispiel, man muss halt auch aufpassen, dass man halt auch nicht in Panik verfällt, weil dafür gibt es ja halt auch wieder Fachleute, um dann abzugrenzen, ist es jetzt ernst oder ist es nicht ernst, ja. Und ich kann mich daran erinnern, ich hatte gerade vor kurzem, als ich mit der Katze in der Tierklinik war, guckst du natürlich auch vorher nach und dann sitzt du da eigentlich vor der Tierärztin und hast schon alle 5 Diagnosemöglichkeiten selbst im Kopf und kannst überall schon mitreden, was eigentlich total bescheuert ist, ne?
Und eigentlich ist die Tierärztin auch schlecht bewertet.
Weiß ich gar nicht, ich hab nicht geguckt. Ich habe mich da einmal gut aufgehoben gefühlt und dann ist das Thema für
und
mich.
Und direkt 5 Sterne da gelassen.
Nein. Wie gesagt, hätten sie mich aufgefordert, hätte ich es vielleicht gemacht, aber wenn mich jemand nicht direkt auffordert, mache ich es nicht.
Nee.
Ja, spannendes Thema und unterhaltsam geschrieben, was du da gemacht hast und tatsächlich ein toller Stoff, der ja uns eigentlich alle beschäftigen sollte, weil immer dann, wenn wir irgendwo hingelenkt werden sollen, ist es, glaube ich, sinnvoll. Es ist manchmal okay, aber es ist trotzdem gut, die Technik zu kennen.
Ja.
Ich danke dir für das Gespräch.
Danke auch.
Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.